Obwohl ich eigentlich gar nicht da bin, werde ich eine Predigt halten. Ich bin nämlich eigentlich im Urlaub. Aber ja, das soll meinen Urlaub nicht stören und euch hoffentlich auch nicht. Ich habe einen seltsamen Titel für diese Predigt. Zunächst einmal hört sich seltsam an. Ich habe da lange rumgeknobelt, wie soll ich es nennen? Ich hätte auch sagen können, einfach die Auferweckung Lazarus. Das ist nämlich eigentlich die Thematik an sich. Ich habe es mal so genannt, zum Weiter in Klammer Leben erweckt. Das heißt, da stecken zwei Möglichkeiten drin. Weiterleben oder Leben. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen bei diese Geschichte von Lazarus in Johannes 11 haben wir die. Und zwar, es ist viel Text, aber ich werde es das etwas aufteilen. Am Anfang mal nur die ersten 27 Verse lesen und dann auch bis Vers 44 später noch weiter. Also Johannes 11. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin? Jesus erwiderte, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nichts an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen, Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegend. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt. Und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Mal so weit. Also Lazarus und seine beiden Schwestern Martha und Maria waren ja sehr eng mit Jesus verbunden. Sie dienten ihm mit ihrem ganzen Haus. Und für den Herrn Jesus war ihr Heim so etwas, kann man sagen, wie ein zweites Zuhause. Dort war er immer gerne aufgenommen. Dort waren Menschen, die ihn liebten und die auch er liebte. Es wird in Vers 5 direkt so gesagt, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. In deren Haus im Dorf Bethanien nahe bei Jerusalem, da hielt sich Jesus gerne auf, wenn er in Jerusalem war. Und wenn er Ruhe brauchte, dort genoss er ihre Gastfreundschaft und Gemeinschaft. Da hatte er so etwas wie einen Ruhepol, wo er immer wieder zurückkehren konnte und von dem er dann wieder in seinen Dienst hinausgehen konnte. Man kann in diesem Text verschiedene Einsichten gewinnen und ich werde versuchen, manches von dem weiterzugeben, was mir dabei so eingefallen ist. Die erste Einsicht habe ich so formuliert, Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Nun war ja Lazarus schwer erkrankt, so schwer, dass vorauszusehen war, dass er diese Krankheit nicht überleben wird. Da lassen die Schwestern Martha und Maria nach Jesus schicken, dass er zu ihrem sterbenden Bruder kommen soll und ihn gesund machen soll. Sie waren sich sicher, dass die Worte, Herr, der den du lieb hast, der ist krank, dass die ihn bewegen würden, ganz gewiss, sofort sich auf den Weg zu machen. Aber der Herr hat das nicht getan. Er blieb erst mal 2 Tage an dem Ort, wo er war. Seltsam, ne? Unverständlich. Das haben sich die Jünger dabei gedacht. Sie waren zweifellos von der Art, wie er handelte, irritiert. Sie wussten, wie sehr er an dieser Familie von Bethanien hing, aber sein Handeln schien dem eher zu widersprechen. Gibt es da nicht auch eine Parallele in unserem Leben? Wir hatten genaue Vorstellungen davon, wie Gott in bestimmten Situationen unseres Lebens handeln würde. Wir hatten vielleicht auch entsprechend gebetet. Doch es kam nicht so, wie wir es erwartet haben. Vielleicht ist sogar das Gegenteil eingetreten. Und dann waren wir enttäuscht. Wisst ihr, es gibt so viele Christen und Menschen allgemein natürlich auch, die von Gott enttäuscht sind. Ja, ist Gott unzuverlässig? Weiß ich ja nicht, oder? Das Problem liegt gewiss nicht an Gott. Das Problem liegt darin, meine ich, dass wir unsere Erwartungen nicht auf die konkreten Zusagen und Verheißungen der Bibel gründen, wenn wir bei Gott, wenn wir Gott bei seinem Wort nehmen würden, dann würden wir ganz gewiss nicht enttäuscht werden. Ein paar Tage später, also 2 Tage später, entschloss sich Jesus doch, nach Bethanien zu gehen und wieder verstanden die Jünger es nicht. Nicht dort haben sie ja dann eingewandt, eben versuchten doch die Leute noch zu steinigen und jetzt gehst du wieder dahin. Und das sagte er auch so, Jesus so ein Wort, was zunächst einmal sich nicht so richtig aufschließt. Das mit dem bei Tag wandeln, ja, bei Tag wandeln. Er sagt, wer bei Tag wandelt, der hat das Licht und der stößt nicht an, weil er das Licht dieser Welt hat. Und wer bei Nacht wandelt, der stößt an, weil das Licht nicht in ihm ist. Ich meine, dass der Herr Jesus hier das eigentlich sagen will, dass bei Tag wandeln heißt im Willen Gottes wandeln und handeln. Und das hat er getan, nicht? Er hat gewartet so lange, bis er vom Vater im Himmel grünes Licht bekommen hat. Und erst dann ist er losgegangen. Das war vielleicht für die Jünger wieder die Vernunft, ja? Eigentlich müsste man bei einem Kranken so schnell wie möglich gehen. Aber eben, Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Und wenn wir meinen, wir können Gottes Wege immer verstehen oder wir können vorhersagen, wie Gott handeln wird oder handeln muss, dann werden wir manche Enttäuschung erfahren. Keine Frage. Jesus wusste gleich, dass durch diese Situation Gott verherrlicht werden sollte. Als dann Jesus in Bethanien ankam, war Lazarus bereits seit 4 Tagen beerdigt. Im Orient wurden die Menschen sofort beerdigt. Nicht wie bei uns, erst 3 Tage nach dem Tod, sondern sofort wegen der Hitze. Da gab es auch keine Kühlhäuser und so weiter. Ja. Viele Menschen aus dem Dorf waren da versammelt bei Martha und Maria, um die beiden Schwestern zu trösten. Der Tod wurde in Israel nicht verleugnet, so wie bei uns heute. Ja. Heute will man möglichst gar nicht damit konfrontiert sein. Nein, dort war es ganz anders. Da war ein großer Leichenzug, der durch das Dorf ging. Jeder sollte es wissen und sollte mitbekommen, dass der Lazarus gestorben ist. Und viele haben dann auch ihre Anteilnahme gezeigt. Das ganze Dorf war auf dem Bein. An der Stelle möchte ich einen Einschub bringen, weil etwas mir da in der letzten Zeit wichtig geworden ist. Ich habe das so überschrieben, nach dem Tod Gericht. Das gibt es nicht. Wir beide, Manfred und ich, waren ja vor 2,5 Wochen bei der Bestattung von Richards Vater. Richards Vater war zu einem Alter von 95 Jahren verstorben. Und wir hatten dort gemeinsam die Trauerfeier zu gestalten. Und das hat mich wieder einmal über den Tod nachdenken lassen. Es waren etwa 30 bis 40 Menschen da, Verwandte überwiegend. Und so wie mir gesagt wurde von Richard, ist er und Jan Ping sind die einzigen, die gläubig sind von all diesen Menschen. Seinen Brüdern auch, hat er ja eine ganze Reihe Brüder auch, die auch da waren. Und das hat mich jetzt einfach wieder mal nachdenken lassen. Der Tod ist wirklich der ärgste Feind der Menschheit. Der Tod hat ja alle ergriffen, von Adam an bis in unsere Tage. Oder ist keiner übrig geblieben. Der Herr Jesus ist der Einzige, der dem Tod widerstehen konnte. Er hat alle ohne Unterschied weggerafft. Jeder von uns ist der Übertretung der Gesetze Gottes schuldig. Jeder von uns hat, somit auch ganz persönlich, das Urteil Gottes über sich gebracht. Tod. Aber nun ist es ja nicht das Ärgste am Tod, dass unser Leib einmal verwesen und vergehen muss. Viel bedeutsamer ist es ja, dass laut Hebräer 9,27 dem Menschen bestimmt ist zu sterben, danach aber das Gericht. Mit dem Sterben könnte man sich ja noch abfinden, das muss ja jeder durch. Aber damit ist es ja eben nicht zu Ende. Danach kommt das Gericht, nicht das Gericht eines Menschen, den man betrügen könnte, vor dem man vielleicht sich herausreden kann oder den man anlügen kann. Danach kommt das Gericht des Allwissenden, des Heiligen, Gerechten und Wahrhaftigen Gottes. Des Gottes, der sich nicht spotten lässt, des Gottes, der Herz und Nieren erforscht und der einem jeden gibt nach seinen Werken ohne Ansehen der Person. Und das, was ich hier sage, das betrifft vor allem solche, die die Gewissheit der Vergebung ihrer Schuld noch nicht in ihrem Herzen tragen. Diese Zeit, unsere Lebenszeit, ist Saatzeit für die Ewigkeit. Was wir hier sehen, werden wir ernten. Darum ging es ja in meiner letzten Predigt. Wenn man die Saat so mancher Menschen anschaut, da schaudert es einem bei dem Gedanken an das zu erwartende an die zu erwartende Ernte. Vielleicht habt ihr es auch gelesen, Mittwoch und Donnerstag, vorige Woche in der Allgäuer Zeitung waren 2-mal sehr ausführliche Berichte über einen Prozess. Es war der Prozess über eine Mutter und ihren Lebensgefährten. Beide haben über Jahre hinweg den kleinen Sohn dieser Mutter aufs Übelste sexuell missbraucht. Ja, sie haben sogar noch ihn im Darknet angeboten für fremde Männer zum Missbrauch. Und haben das Ganze auch noch gefilmt und haben das ins Netz gestellt, veröffentlicht. Ja, ich hätte bei diesem Prozess nicht dabei sein wollen. Die Details müssen so schrecklich gewesen sein, dass manche den Saal verlassen mussten. Das Kind ist jetzt am Ende seines jahrelangen Martyriums jetzt 10 Jahre alt. Man muss sich das mal vorstellen, was Menschen tun können. Da muss man sich klar machen, liebe Geschwister, dass alle Details der Sünden der Menschen bei Gott gespeichert sind. Alle Details. Gott hat kein Speicherproblem. Garantiert nicht. Das reicht für die ganze Menschheit aller Zeiten. Und ihre Sünden sind dort gespeichert. Bei diesem Gericht gibt es, bei dem Endgericht gibt es mal keine Anwälte, keine Verteidiger. Warum auch? Die Fakten liegen ja auf dem Tisch. Da gibt es keine Entschuldigung. Das sollte doch eigentlich jeden erschrecken, der noch nicht um die Vergebung seiner Schuld weiß. Das kann aber andererseits aber auch uns Gotteskinder die Vergebung unserer Größe machen, wertvoller machen, zu wissen, dass alle unsere Einträge gelöscht wurden am Tag unserer Bekehrung. Und dass bis zu unserem Tod keine einzige Sünde mehr gespeichert wird. Das müsste uns doch froh machen. Andererseits, zu wissen, dass eine einzige Sünde ausreicht, um in die Hölle zu kommen, aber auch kein einziges unserer Werke ausreicht, um in den Himmel zu kommen, das müsste jeden religiösen Menschen nachdenklich machen. In eigener Gerechtigkeit wird vor dem Thron Gottes keiner bestehen. Das reicht nicht aus, um in der Gegenwart Gottes leben zu können. Gott wohnt in einem Licht, da niemand hinzutreten kann. Im Himmel wird es mal keine Finsternis geben, keine Sünde, keine Unvollkommenheit, nicht die geringste. Der Tod ist der finstere Übergang zum Gericht, zur Ernte dessen, was der Mensch gesät hat. Und das macht den Tod erst bitter, denn der Stachel des Todes ist die Sünde. Nun gibt es ja viele Menschen, die gehen auf ihren Tod zu, sind unheilbar krank, wissen, dass es nicht mehr lange dauern wird und denken nicht darüber nach, wie es dann weitergeht. Soweit kann es der Mensch durch sein Sündenleben bringen, in seiner Stumpfheit und Verfinsterung. Und dann gibt es wieder solche, die reden von einer Erlösung von irdischen Schmerzen und Nöten, von einer besseren Welt, von der Möglichkeit der Vervollkommnung nach dem Tod, von Fegefeuer und von Reinkarnation. Sie liegen mit heiterer Zuversicht auf dem Sterbebett und träumen vom Himmel, vor lauter Himmel, während sie doch Kinder der Hölle sind. Und das ist besonders schlimm. Ludwig Hofacker hat einmal gesagt, lieber möchte ich ein Pferd sein, das man in seinem Karren zu Tode schindet. Lieber ein Stier, den man mästet auf den Schlachttag, als ein Mensch, der im Tode keinen Heiland hat. Denn woran wollen wir uns denn dann halten? Womit wollen wir uns denn trösten? Wollen wir uns trösten mit irdischem Besitz? Wird unser Geld, werden unsere Häuser, unsere schönen Autos, unsere Urlaube, wird das uns trösten? Wohl kaum. Oder wird es uns trösten, wenn wir Ehre und Ansehen hatten und eine große Trauergemeinde am Grab stehen wird? Oder werden unsere Freunde, unsere Ehepartner, unsere Kinder Trost geben? Wir müssen sie ja verlassen. Womit wollen wir uns trösten, wenn wir an der Pforte der Ewigkeit stehen? Wollen wir uns dann eines rechtschaffenen Lebens trösten? Vielleicht denken, so böse sind wir nun wirklich auch nicht gewesen, das wird Gott schon anerkennen. Ja, so trösten sich viele Menschen und so schläfern sie sich ein und sterben ohne Gott. Welch ein Erwachen wird das in der Ewigkeit geben? Wisst ihr, ohne Christus wäre der Tod etwas Entsetzliches, das Schrecklichste, das einem Menschen geschehen kann. Denn ohne Christus ist der Tod eine Auslieferung der Seele zu Gericht und Verdammnis. Das ist nur ein Einschub mal, nicht zwingend notwendig von diesem Text her, aber das war mir einfach wichtig. Ein dritter Punkt, ich habe das so beschrieben, die falsche Blickrichtung gibt dem Unglauben Raum. Kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Martha, die aktivere unter den beiden Schwestern, läuft Jesus gleich entgegen. Ihr Blick ist nach unten gerichtet, gebeugt von ihrer Trauer, sieht sie nur den Boden, das Irdische, das Vergängliche, das Menschenmögliche. Lazarus ist tot, unwiderruflich, so dachte Martha. Sie hatte keinen Blick für die Möglichkeiten des Sohnes Gottes. Und was sagten die beiden, als er ankam? Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Anders gesagt, wenn du doch nur früher losgegangen und dich mehr beeilt hättest, wäre das nicht passiert, oder? So spricht der blinde Unglaube. Martha sah zunächst einmal nur die Bitternis des Todes, das Unabänderliche, den Verlust, der nicht wieder gut zu machen ist. Wir können sie gut verstehen, oder? Wir können uns gut einfühlen in diese Frau und ich denke, uns wäre es nicht anders gegangen. Tja, ich denke, auch bei uns ist es oft so, dass wir nur das sehen, was in unseren Möglichkeiten liegt. Das, was unserer menschlichen Logik entspricht vielleicht, dass wir gefangen genommen sind von dem Sichtbaren und das Unsichtbare überhaupt nicht mehr einbezogen wird in unser Denken. Und unsere Überlegung. Wohl traut Martha Jesus einiges zu. Sie wusste um seine Wunderkräfte. Sie sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Dieses Wort ist irgendwie zwiespältig. Es offenbart einen Zwiespalt zwischen Glauben und Unglauben. Martha glaubte grundsätzlich, dass Jesus in der Kraft Gottes alles vermag. Trotzdem rechnete sie offenbar nicht konkret damit, dass Jesus auch im Fall ihres verstorbenen Bruders diese Kraft einsetzen würde. Und als Jesus ihr die Verheißung gibt, dein Bruder wird auferstehen, da wird es an ihrer Antwort sehr offenbar, deutlich. Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Und das dachte ich mir, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wie oft glauben wir doch allgemein, ganz allgemein, dass Gott alles tun kann. Ja, sagen wir doch, glauben wir auch, dass Gott alles tun kann. Und wenn es dann um unser eigenes Leben geht und irgendwelche konkreten Probleme auftreten, dann fangen wir an, uns Sorgen zu machen, dann werden wir verzagt, ängstlich, suchen wir Hilfe überall, vor allem bei Menschen. Seltsam. Seltsam, dass es uns so schlecht gelingt, unsere Grundüberzeugung, dass Gott unser Leben in seinen allmächtigen und liebenden Händen hält, dass wir die in unsere konkreten Alltagsnöte hineinnehmen und wirksam werden lassen. Welche Möglichkeit der Sicherheit und Geborgenheit wird uns dadurch entgehen? In der Aussage der Martha steckt ein Vorwurf, wenn du hier gewesen wärst. Auch hier können wir uns wieder erkennen. Wir schauen auf das, was uns verloren gegangen ist und wir machen Gott Vorwürfe. Die allermeisten Depressionen haben mit Verlust zu tun. Verlust, liebe Geschwister, ich spreche jetzt eben, ich sage die allermeisten Depressionen, nämlich 90% sind rein seelisch bedingt, nur 10% sind auch mit körperlich bedingt, sage ich mal vorsichtshalber, damit nicht jemand sich auf den Schlips getreten fühlt, aber es ist Fakt, 90% aller Depressionen sind seelisch bedingt und haben damit zu tun, dass man mit Verlust nicht wirklich umgehen kann, größtenteils jedenfalls. Und das ist ein Problem. Warum ist das so? Müsste das so sein, wenn wir ein klares Ja zu den Wegen Gottes hätten? Wenn wir unser Leben hingegeben hätten an den Herrn und ihm mal versichert hätten, du kannst in meinem Leben machen, was du willst, es gehört dir? Müssten wir dann irgendwie bei einem Verlust so reagieren? Nein, ich glaube nicht. Müssen wir nicht. Aber stattdessen tönt es in unseren Herzen, Gott, wie konntest du das nur zulassen? Warum hast du das nicht verhindert? Hättest du doch. Und genauso geht es dann auch mit unseren Selbstvorwürfen. Ja, hätte ich doch. Ja, wäre ich doch. Das hat mal einer gesagt, die Firma hätte ich und wäre ich, ist eine Bankrottfirma. Recht hat er. Das ist diese Rückschau, versteht ihr? Was wäre gewesen, wenn? Völlig unergiebig. Und die kann die ohnehin bittere Gegenwart doch nur noch unerträglicher machen. Besser ist es, allemal auf Jesus zu schauen, sich vor Augen zu führen, dass er in seiner ganzen Liebe und Allmacht gegenwärtig ist. Und er wird was tun. Vielleicht nicht das, was ich mir jetzt gerade vorstelle und wünsche, aber das, was richtig ist und notwendig ist für mein Leben. Und diesen Blickwechsel möchte Jesus bei Martha herbeiführen, indem er ein herrliches Wort sagt, ein Wort, das Marthas ungläubiges Herz überwinden soll. Ein Wort, das auch unsere Herzen froh und getrost machen kann. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortet mit einem klaren Glaubensbekenntnis. Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Das erinnert an das Bekenntnis des Petrus. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das erinnert mich auch an mein eigenes Bekenntnis. Ja, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. So lautete der Satz, mit dem bei mir der Groschen fiel und der Friede Gottes in mein Herz kam. Mit dieser Aussage. Dieses Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben, versteht ihr, das könnte ja jeder so dahin sagen, im Grunde. Wenn man so sieht, was so manche Gurus, ja, die heute auftreten, als wären sie selber Götter, dann kann das durchaus, da einer kann halt solche großartigen Behauptungen machen, ne? Da steckt halt nichts dahinter, gell? Aber, dass es bei Jesus anders war, das wurde daran deutlich, dass er gleich anschließend ein unübersehbares Fanal gesetzt hat, indem er die Ketten des Todes bei Lazarus sprengte. Da hat er gezeigt, dass er die Auferstehung ist. Ja? Kein anderes Wort wurde so unmittelbar und so eindrucksvoll bestätigt. Sehen wir uns das Geschehen mal an. Maria war mittlerweile zu Jesus gekommen, mit ihr einige Juden aus der Trauergemeinde. Unter Tränen sagt sie wieder wörtlich den gleichen Satz in Martha, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wahrscheinlich haben sie sich den gegenseitig immer wieder auch mal vorgesagt. So, ich lese weiter in Vers 33. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hat er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher den Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus wurde zunächst einmal erzürnt über die schreckliche Macht des Todes. Er wurde dann im Innern erschüttert, heißt es hier, und weinte. Der kürzeste Satz der Bibel heißt, Jesus weinte. Ja, warum weinte er? Bestimmt nicht deshalb, wie das die anderen Leute gemeint haben und verstanden haben, ja, er weint jetzt um Lazarus, ja, weil er gestorben ist. Nein, ganz bestimmt nicht. Jesus wusste genau, dass er ihn auferwecken würde. Er hatte ja schon gesagt, wo habt ihr ihn hingelegt? Er war ja schon ganz klar, was er tun würde. Nein, er hat sich eingefühlt in die Maria. Er konnte mit den Weinenden weinen. Das ist eigentlich das, was ein Christ können sollte. Mit den Weinenden weinen, mit den Fröhlichen fröhlich sein. Also, sich einfühlen in den anderen Menschen und nicht da so nebendran stehen, als gehe es einem im Grunde genommen gar nichts an. Dann bringen die Juden denselben Vorwurf vor, der ja schon aus den Worten von Martha und Maria zu hören war: Konnte der, welcher den Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Und wieder wurde Jesus im Geist erzürnt, diesmal aber über den Unglauben der Leute um ihn her. Übrigens, da liegt ein, das ist mir erst heute aufgefallen, da liegt ein Denk- oder Rechenfehler vor in der Geschichte. Jesus hat 2 Tage vergehen lassen, bis er gegangen ist. Und als er ankam, war Lazarus bereits 4 Tage im Grab. Also wäre Jesus gleich losgegangen, nicht erst 2 Tage später, dann wäre Lazarus auch schon im Grab gewesen, 2 Tage. Also ist dir der ganze Gedanke eigentlich schon verkehrt, wenn du hier gewesen wärst. Ja, wenn er hier gewesen wäre, aber nicht, wenn er sofort gekommen wäre, hätte das nichts bewirkt, nichts verändert. Sieht mir heute erst auf, diese Sache. Okay, zum nächsten Punkt, Die Auferweckung des Lazarus, ein Vorbild für uns. Da muss ich nochmal einen Text lesen, Vers 39. Jesus spricht: Heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm: Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menschen Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen: Bindet ihn los und lasst ihn gehen. Wir haben hier, können wir sagen, eine Parallele zur Bekehrung eines Menschen. Der Mensch ohne Gott ist ja lebendig tot. Er ist geistlich tot, getrennt von Gott, der das Leben ist. Wenn ein solcher Mensch jetzt in die Lage kommt, nach Gott zu fragen, wenn Jesus sich ihm nähert, um ihn vielleicht aus den Ketten des geistlichen Todes zu befreien, ihn aus der Finsternis ins Leben herauszurufen, ans Licht, dann gibt es immer Leute, die meistens die Verwandten, die Einwände vorbringen. So ähnlich wie Martha, die sagt: Herr, er riecht schon, er ist schon 4 Tage hier. Solch ein Einwand könnte heute etwa so lauten: Mein Sohn oder meine Tochter ist im katholischen Glauben erzogen worden und das soll auch so bleiben. Es ist, glaube ich, nicht übertrieben, wenn ich sage, dass mancher schon so lange katholisch, religiös oder evangelisch religiös ist, dass er schon riecht. Doch Jesus ist mit toter Religiosität nicht zufrieden. Er möchte die Herrlichkeit Gottes offenbar machen im Leben dieses Menschen. Und dazu muss ja erst göttliches Leben in diesen Menschen kommen. Und dann befiehlt er den Umstehenden, den Stein von der Gruft wegzunehmen. Das ist unsere Aufgabe, liebe Geschwister, wenn es darum geht, dass ein Mensch zum Glauben kommen soll. Die Steine der Tradition, die Steine eines falschen, fehlgeleiteten Denkens in Bezug auf Gott, in Bezug auf den Zustand des Menschen. Die Steine all der Götzen, die ein solcher Mensch in seinem Leben hat, materielle oder ideelle, was immer. Diese Steine, die sollen wir erst einmal wegräumen. Das geschieht durch unser Zeugnis in Worten, Wandel, durch Unterweisung auch in der Schrift, sicher durch die Predigt, durch Gespräch und nochmals Gespräch. Doch das gebietende Wort, das den Menschen zur Wiedergeburt bringt, das spricht unser Herr Jesus, nicht wir. Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus. An Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Und dann sagt der Herr Jesus: Bindet ihn los und lasst ihn gehen. Die Toten wurden ja damals erst gesalbt und dann mit Binden umwickelt. So war das auch bei Lazarus. Da haben sie ein Tuch über den Kopf bekommen und das wurde dann umwickelt. Also da waren Händen festgebunden, die Beine waren zusammengebunden. Hier oben bis zum Hals, oben konnte er nicht sehen, weil das Tuch drüber war. So muss man sich das vorstellen, so kam er heraus. Diese Binden hinderten ihn natürlich normal, sich zu bewegen. Es ist ja überhaupt erstaunlich, dass er es geschafft hat, rauszukommen aus dem Grab. Diese Binden stehen im übertragenen Sinne für unsere falschen Gewohnheiten, Verhaltens- und Denkstrukturen, Prägungen an das, was sich im Laufe unseres Lebens eben so gebildet hat, was der Wirklichkeit Gottes, der Wahrheit Gottes entgegensteht. Diese Binden sind dem Wiedergeborenen hinderlich. Hinzu kommt dann bei dem einen oder anderen noch die Binden seelischer Verbiegungen, die er sich durch sein voriges Sündenleben zugezogen hat oder auch die ihm durch die Sünde der Eltern oder anderer Menschen zugefügt wurden. Was meint ihr, was in der Seele des erwähnten Zehnjährigen los ist? Solchen Schaden ist auch mit der Bekehrung nicht automatisch aufgehoben. Auch fremde Sünden kann Verletzungen zufügen, die menschlich gesprochen unheilbar sind. Diese Verletzungen sind auf Vernarbung der Seele meist verbunden mit einem abgrundtiefen Hass auf die jeweiligen Täter. Die wirken sich im Leben der Betroffenen wie Binden aus, die sie hindern, sich frei zu entfalten. So etwas erlebe ich ständig, wenn Menschen mir ihre Geschichte erzählen und sagen, wie das in ihrem Glaubensleben dann einen aussieht. Ja. In solchen Fällen sagt der Herr Jesus auch zu uns, bindet ihn los und lasst ihn gehen, macht ihn frei. Das ist eine Aufforderung an uns, Seelsorge zu praktizieren, an denen, die das Heil erfasst haben, ja, in erster Linie. Das gehört im Übrigen genauso untrennbar zu dem Missionsbefehl wie das Hinausgehen und Zeugnis geben. Das heißt im Missionsbefehl, mache zu Jüngern alle Völker und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das sind zwei Teile. Und das gehört dazu. Wer würde denn ein Kind gebären und es dann einfach liegen lassen, sich nicht weiter darum kümmern? Keiner würde das tun, keine Mutter würde das tun. Aber das ist hier genauso. Einem Neugeborenen muss weitergeholfen werden. Das gehört zum Missionsbefehl. Sonst ist der Missionsbefehl nur zur Hälfte ausgeführt. Und es kann sein, dass am Ende vieles von dem, was Gott gewirkt hat, wieder zunichte wird. Weil wir uns nicht kümmern um diese Menschen. Das ist leider ein am meisten vernachlässigter Aspekt, ja sogar oft gering geschätzt. Und dann wundern wir uns, dass wir in den Gemeinden nicht selten Leute haben, die zwar einen Anfang gemacht haben, aber dann irgendwie nicht weiterkommen. Also von daher gebe ich auch ein Plädoyer ab für Zweierschaften in dem Sinn, in verschiedener Art und Weise kann das sein, aber eben zum Beispiel mit einem Jungbekehrten, um ihnen die ersten Schritte beizubringen oder Zweierschaft mit einem Menschen, dem man seelsorgerlich helfen möchte oder Zweierschaft zwischen zwei Freunden oder Freundinnen, die sagen, wir machen jetzt gemeinsam lesen die Bibel oder wir lesen gemeinsam ein Buch und reden drüber und beide profitieren davon, oder? Kann man nur gutheißen. So erfreulich die Auferweckung des Lazarus für seine Schwestern und wohl auch für ihn selbst war, so großartig und erstaunlich sie für alle war, die sie miterlebten und für alle, die seither davon gehört oder gelesen haben. Es war nur eine Auferweckung zum Weiterleben. Schon klar. Irgendwann später, vielleicht Jahre, vielleicht Jahrzehnte, musste Lazarus eben dann doch nochmal sterben. Und dann wird es darauf ankommen, ob er auch auferweckt wurde zum Leben. Wir, die wir wiedergeboren sind, wir sind gewissermaßen jetzt schon auferweckt zum Leben. Und wir haben von daher die begründete Hoffnung auf die leibliche Auferstehung. Abschließend möchte ich es nicht versäumen, wie schon so oft, unser Augenmerk auf das Zentrum unseres Glaubens zu richten, auf unseren Herrn Jesus Christus. Wenn es irgendetwas gibt, wofür es sich lohnt zu leben und zu sterben, dann ist es Jesus Christus. Die Augenblicke unseres Lebens, die in der Ewigkeit große Bedeutung haben werden, sind diejenigen, die von folgender Aussage des Paulus geprägt waren. So lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was wir selbst gelebt haben, ihr Lieben, das wird dort in der Ewigkeit nicht mehr gefunden werden. Aber wo Christus in uns leben und wirken konnte, das wird bleiben in Ewigkeit. Amen.